Frau Schenkel, wir sind hier in einem Studio des Bayerischen Rundfunks. Zu Hause ging es, glaube ich, wäre es ein bisschen zu lebendig. Sie haben gesagt, Sie haben zwei Hunde da sitzen. Sind Sie eine große Hundinerin?
Ich weniger, aber meine Kinder. Also es sind die Hunde der Kinder und es ist wirklich relativ lebhaft zu Hause in Regensburg. Drei Kinder bei den Söhnen plus Freundinnen plus zwei Hunde. Und es ist ein ständiges Kommen und Gehen und es ist mir einfach zu lebhaft.
Ich dachte, die Kinder wären inzwischen groß und sie hätten viel Ruhe zu Hause zu schreiben.
Ja, das wäre schön. Rein theoretisch sind es auch groß, aber ich habe die Erfahrung gemacht, je größer die werden, desto mehr sind sie zu Hause.
Frau Schenkel, Sie haben zwei Wohnsitze. Einen in Amerika an der Ostküste der USA. Und da lebt auch Ihr amerikanischer Lebensgefährte und ein Wohnsitz hier in Ihrer bayerischen Heimat in Regensburg. Wo können Sie besser schreiben?
Es ist ganz einfach in Larchmont,
in Amerika.
Denn hier in Deutschland bin ich natürlich dem normalen Rhythmus der Familie unterworfen, das heißt den Kindern. Das ist in der Früh aufstehen, Schule, Mama fahr mich dahin, Mama fahr mich dorthin, dann kommt dieser oder jener, dann sind die Hunde da. Es ist also ein ständiges Hin und Her. In Larchmont ist es ganz einfach. Ich stehe in der Früh auf, es ist niemand da, wenn ich schreibe. Ich frühstück und dann sitze ich da und kann so lange arbeiten, solange ich arbeiten möchte. Und zwar in absoluter Ruhe. Und wenn mir nichts mehr einfällt, dann stehe ich auf und gehe raus. Der Rhythmus in Larchmont wird von meiner Arbeit bestimmt.
Frau Schenkel, Ihr neues Buch. Der Titel ist »Als die Liebe endlich war«. Diese Geschichte geht los in Regensburg, Ende der 30er Jahre. Der aufkommende Nationalsozialismus zwingt eine Familie auszuwandern. Sie führen dann die Leser nach Shanghai, dann nach Larchmont in die Nähe von New York. Und dort leben Sie ja selbst, wie gesagt, etliche Monate im Jahr. Haben Sie die Geschichte Ihres Buches, die auch dann in Larchmont endet, mit der Figur Karl, haben Sie sie dort in Amerika gefunden, diese Emigrantengeschichte?
Die Emigrantengeschichte begleitet mich eigentlich schon ziemlich lange. Also die erste Idee dürfte jetzt ungefähr schon 10 Jahre alt sein. Die Idee begleitet mich wirklich schon sehr, sehr lange. Und ich habe immer wieder abgewandelt, überlegt und ja, es hat mich nie losgelassen, es hat mich nie verlassen, aber es hat tatsächlich auch eine ganz lange Zeit gebraucht, bis ich es dann so weit war, sie niederzuschreiben. Und ich bin natürlich in Amerika sehr vielen Menschen begegnet, die ausgewandert sind. Und zwar die tatsächlich ausgewandert sind zwischen 1938 und 1960. Manche, ja, deutsche Juden, die auswandern mussten. Andere, die aus wirtschaftlichen Gründen nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen sind. Und mit denen habe ich mich relativ häufig getroffen und unterhalten. Und das hat mich natürlich in der Geschichte auch weitergebracht. Denn ganz bestimmte Dinge kann man sich nicht anlesen, kann man nicht in Büchern recherchieren. Da muss man tatsächlich mit Zeitzeugen sprechen.
Oder dort gewesen sein.
Oder dort gewesen sein, sich das angeschaut haben, ja.
Also Sie beschreiben dieses stille, etwas eintönige Leben in Larchmont sehr authentisch. Und da habe ich gedacht, ja, da ist sie auch. Auch diese Beschreibung, wo man das Bier trinkt abends und wie wenig los ist.
Ja, ich finde es immer so lustig, weil wenn ich hier immer erzähle, ja, ich gehe nach New York. Klar, Larchmont ist eine Suburb von New York. Aber New York ist halt sehr, sehr vielschichtig und Larchmont ist tatsächlich so, abends um 8 sind die Gehsteige hochgeklappt und man kann allerdings auch die Türen noch offen lassen. Also was man jetzt in Regensburg nicht mehr unbedingt kann. Also man muss die Türen nicht unbedingt zusperren, es geht keiner rein.
Aber es ist schon ganz am Rande von New York, oben im Norden.
Es ist am Rande,
es liegt am Meer, viel Wald.
Es liegt am Meer, ja, ganz genau.
Ja, und wie kommen Sie damit klar, mit dieser kulturellen Einöde, sage ich jetzt mal. Hier in Regensburg haben Sie ja Geschichte satt. Der alte Dom und die noch ältere Schottenkirche, romanische Kirche. Wenn man durch die alten Gassen hier geht, denkt man ja gleich, das Mittelalter ist noch nicht so lange vorbei. Ja. Und dann sind Sie dort. Wenig Geschichte, viel Gegend.
Ja, ist tatsächlich so, aber es ist gut. Es ist angenehm, ich mag es gern. Ich finde, es ist die richtige Abwechslung. Oder am Anfang hat es auf mich auch sehr, sehr unwirklich gewirkt. Fast wie Puppenhäuschen in einer Landschaft und ja, einfach nicht echt und sehr ruhig und sehr eintönig manchmal. Aber mittlerweile schätze ich gerade das.
Also die Europäerin vermisst in der neuen Welt nichts.
Da gibt es eine nette Geschichte. Meine Tochter hat mich da mal dran gefragt. Mama, was denkst du eigentlich, wenn du rüberfliegst und du landest? Dann habe ich zu ihr gesagt, ich denke jedes Mal, ach, jetzt bin ich zu Hause. Und was denkst du, wenn du dann wieder zurückfliegst und landest? Dann habe ich gesagt, und jedes Mal, wenn ich in München wieder lande, dann denke ich auch wieder, ach, jetzt bin ich wieder zu Hause. Also es ist eigentlich gleich.
Sie haben zwei zu Hause.
Ich habe zwei zu Hause.
Das ist meine nächste Frage. Heimat, Vaterland, das ist ja auch so ein Thema in Ihrem neuen Buch. Es gibt eine Szene, herzzerreißend, der ältere jüdische Emigrant weint in dem Moment, als seine Frau Schuberts Winterreise spielt und das Lied von der Linde spielt. Manche singen dann mit, die sitzen da in Shanghai in irgendeinem Elendsquartier auf der Straße, weil kein Platz in den Wohnungen ist. Ist auch viel zu schwül, kaum auszuhalten. Und das ist für ihn Heimat, dieses Lied. Oder es gibt die Figur Erwin, ein Regensburger mit jüdischen Wurzeln. Er kehrt um, er hält das gar nicht aus, die Heimat zu verlassen und kommt dann ins KZ Dachau. Dieses Thema Heimat, wann haben Sie gemerkt, dass das ganze Lebensschicksale beeinflusst und steuert?
Ich denke mal, unbewusst habe ich es eigentlich schon mein ganzes Leben gewusst. Also es war nie so offensichtlich, aber dieses Gefühl von Heimat und wo ist man daheim und was macht Heimat aus, irgendwie hat mich das schon mein ganzes Leben umgetrieben oder beschäftigt. Vielleicht liegt es auch tatsächlich an Regensburg, vielleicht liegt es auch tatsächlich an dieser Stadt, die an allen Ecken und Enden Geschichte atmet, dass man da einfach stärker damit in Berührung kommt oder sich stärker damit auseinandersetzen muss. Richtig bewusst wurde es mir natürlich erst in Amerika und vor allen Dingen, was ist es tatsächlich, was ist Heimat tatsächlich? Und es ist meiner Meinung nach, sind es wirklich Splitter, kleine Splitter. Es ist die Sprache, es ist Musik, es ist für mich weniger die Stadt Regensburg selbst. Für mich ist Heimat tatsächlich die Donau, der Fluss. Das ist ganz, ganz komisch. Das habe ich erst viel, viel später verstanden. Und wenn man dann weg ist, dann schmilzt für mich das alles zusammen. Dann ist komischerweise ist dann meine Mutter, die Art und Weise, wie sie gesprochen hat, der Fluss und Regensburg eins. Sodass man es fast schon immer auseinander dividieren kann. Und man trägt es natürlich immer im Herzen. Es ist klar, egal wo man hingeht.
Wir bleiben noch einen ganz kleinen Moment bei dem Thema Andrea Maria Schenkel und ihre zwei Wohnsitze. Wenn Sie in Amerika sind, leben Sie mit Ihrem Lebensgefährten zusammen? Darf er lesen, was Sie schreiben? Also auch Angefangenes, noch nicht Fertiggebrachtes? Darf er kritisieren?
Es ist so, wir haben drüben zwei Wohnungen, das ist auch ganz gut. Also wir wohnen zwar im gleichen Haus, aber er wohnt oben, ich wohne unten. Also ich habe eine klitzekleine Wohnung. Die Amerikaner sagen One Bedroom, also zwei Zimmer, ganz, ganz klein. Er würde es gerne lesen, aber sein Deutsch sind ungefähr 20 Wörter. Ist eine Tasse Kaffee bitte und bitte zahlen. Und hallo und auf Wiedersehen und dann ist mehr oder weniger erledigt. Was er aber immer will und was für mich manchmal sehr, sehr anstrengend ist, er will von mir immer wissen, was ich geschrieben habe. Und er will sich die Geschichte immer erzählen lassen. Und zwar auf Englisch dann. Ja. Und dann wird es für mich manchmal relativ schwierig, weil wie kann ich ihm diese Geschichte, so wie ich sie an dem Tag niedergeschrieben habe, in Englisch erzählen. Es ist ja, in der Geschichte sind da sehr unheimlich viele Emotionen und dann wird es ganz, ganz schwierig, Emotionen in einer anderen Sprache auszudrücken und zwar so auszudrücken, ja, dass man es empfinden kann, so empfinden kann, wie es ich empfinde. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Aber auch interessant.
Aber interessant. Und sein hartnäckiges Nachfragen und erzähl mir das und erklär mir das, hat dazu geführt, dass ich manchmal manchen Stellen tiefer auf den Grund gegangen bin, als ich es am Anfang eigentlich überhaupt vorhatte. Denn er ist da sehr unerbittlich, er lässt nicht locker. Manchmal ist hilfreich, manchmal nervt es mich.
Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bestimmte Dinge Sie vielleicht noch mehr begründen müssen. Ja. Er ist, glaube ich, vom Fach, ne?
Er arbeitet an der Uni, hat sehr viel mit Sprache zu tun.
Kommunikationswissenschaftler?
Ja, ganz genau. Und er gründet es natürlich, er analysiert es sehr. Und
warum weint er jetzt? Warum weint sie nicht? Warum?
Ja, ganz genau so. Und manchmal bin ich dann schon, es ist so, Schluss. Also manchmal treibt er mich da wirklich bis ich nicht mehr auskann. Und
also doch eine ganz fruchtbare Sache.
Doch eine fruchtbare Sache, obwohl er es eigentlich nicht lesen kann. Er ist natürlich dann immer furchtbar gespannt drauf, wenn ein Text wieder ins Englische übersetzt worden ist.
Wie viele Bücher sind ins Englische übersetzt worden?
Bisher sind es jetzt 4.
Also Ihr erstes Buch, Der Knüller, Tannöd, ist ziemlich schnell übersetzt worden.
Ja, ganz genau. Dann Kalteis ist ins Englische übersetzt. Dritte Buch ist Bunkeis ins Englische übersetzt und Finsteraue.
Und wie verkaufen die sich dort?
Das Witzige ist das, dass Finsteraue, das ja jetzt als The Dark Meadow im Englischen rausgekommen ist, letztes Jahr, es hat wahnsinnig tolle Kritiken gekriegt, also wunderbare Besprechungen, und ich war da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Vor allen Dingen ist es interessant zu sehen, wie in anderen Ländern manche Dinge anders wahrgenommen werden.
Andrea Maria Schenkel, lassen Sie uns jetzt über diesen Abschnitt Ihres Lebens sprechen. Wir sind schon fast dabei. Es hat eine ganz große Wende in Ihrem Leben gegeben. Das war Tannöd, also Ihr erstes Buch. Ein Krimi, ein ganz besonderer Krimi, sagen wir mal so. Weil es kommt in Ihren Büchern eigentlich nicht auf diese typische Krimispannung an. Wer hat's getan? Wer ist der Täter? Und dann verfolgt man das mit dem Kommissar oder irgendeinem Ermittlungsbeamten. Sondern es ist für mich beim Lesen eher ganz stark eine bestimmte Atmosphäre, eine dumpfe Enge kommt einem entgegen, die Menschen haben wenig Bildung, sie sind gefangen in ihren Mustern, angefangen vom Gehorsam, von der Armut, von dem Abhängigsein von irgendwelchen Hierarchien, ob es die Kirche ist oder sonst jemand. Und in diesem Setting, in dieser Umgebung, da passieren die gruseligsten Morde, Gewalttaten, angefangen hat ihre Karriere. Da waren sie schon 44 Jahre alt. 2006, da wurde der erste Krimi veröffentlicht. Wie haben Sie damals gelebt? Wie war Ihre Situation? Das war ja wirklich so eine Übernacht-Überraschung.
Ja, die Kinder waren damals noch klein, ich war noch verheiratet. Ich habe eigentlich tatsächlich dieses Hausfrauenleben geführt. Mit drei Kindern. Es war tatsächlich so.
Und wann haben Sie geschrieben?
Geschrieben habe ich nachts. Also damals habe ich nachts geschrieben, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war im Nachhinein, aus der Situation heraus sieht man es natürlich nicht. Man sieht Dinge immer erst im Nachhinein klarer. Diese Hinentwicklung hat höchstwahrscheinlich schon wesentlich früher angefangen.
Das heißt, der Wunsch zu schreiben war schon da.
Der Wunsch zu schreiben war da, und vielleicht auch in gewisser Weise der Wunsch aus dieser Welt auszubrechen, der war da. Und es ist natürlich so, dass der Erfolg mit Tannöd, es war wie ein Brandbeschleuniger. Es ist ganz klar, es hat sich alles überstürzt.
Es war ein Riesenerfolg auf einmal. Und was hat Ihr Mann dazu gesagt?
Er war, glaube ich, nicht so glücklich drüber.
Ihr Mann ist Arzt.
Ja,
Sie waren Arztfrau und Hausfrau und haben auch in der Praxis geholfen.
Es war schwierig für uns alle. Also ich denke jetzt mal, es ist wesentlich schwieriger, und es war wirklich schwierig für uns alle, ja.
Das heißt, der Erfolg für Sie, für das Buch, hat der Ehe nicht gut getan?
Nicht unbedingt, aber wie gesagt, ich würde sagen, es sind viele Dinge. Ich möchte es ein bisschen relativieren. Wäre die Beziehung zu diesem Zeitpunkt noch absolut in Ordnung gewesen, würde auch ein Erfolg nichts ausmachen. Aber es ist natürlich so, wenn das Fundament schon nimmer so fest ist und nimmer so fest verankert ist, dann macht natürlich so etwas, die Korrosion schreitet natürlich dann stärker voran. Das ist wie ein Brandbeschleuniger, es ist einfach so.
Sie haben ganz jung geheiratet?
Ich habe nicht einmal so jung geheiratet, aber wir haben uns so jung kennengelernt, also ich war 18.
Und es war eigentlich schon der Mann fürs Leben erstmal?
Es war der Mann fürs Leben, auf jeden Fall.
Dann kam dieser Riesenerfolg und der Wunsch, wahrscheinlich auch immer weiter zu schreiben.
Ja, natürlich. Für mich war das an und für sich vollkommen klar zu dem Zeitpunkt, dass es genau das ist, was ich will. Es ist das, was ich will. Ich will weiterarbeiten, ich will weiterschreiben, ich habe die Ideen. Und es war zum ersten Mal auch in meinem Leben dieses Ich will.
Was war denn vorher?
Vorher war es immer so ein bisschen fremdbestimmt. Also zuerst von meiner Mutter oder vom Elternhaus fremdbestimmt. Ja, mach das, das ist ganz gut, mach dieses oder mach jenes. Und es war einfach, es war bequem. Und dann später, natürlich in der Beziehung, in der Ehe, war es auch ein bisschen fremdbestimmt. Und es ist nicht so, dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe, aber ich hab mich selbst da nicht so mehr gefühlt. Also es ist ganz, ganz schwierig, das zu sagen, weil ich habe nicht mehr gemerkt, was ich eigentlich will. Und irgendwann dann habe ich plötzlich wieder gemerkt, in welche Richtung ich gehen will. Und dann war es halt leider nicht die Richtung, in die man gemeinsam gehen will.
Wenn ich jetzt zusammenfassend sage, die Ehefrau und Mutter von drei Kindern wurde zur Erfolgsautorin, geschieden, alleinerziehend, eine neue Fernbeziehung mit einem amerikanischen Dozenten, Wohnsitze auf zwei Kontinenten. Glimmt da so etwas wie ein bisschen Stolz in ihn?
Ja, schon. Und ich bin auch ganz froh, dass mein Partner nicht hier lebt. Also das ist zum Beispiel auch eine andere Sache, die ich gelernt habe. Ich genieße es, die Zeit, in der ich in Regensburg bin und alleine bin mit den Kindern. Also ich könnte keinen neuen Partner so in die Beziehung reinlassen mit den Kindern, das geht nicht.
Autumn Leaves, das ist der Titel des Songs, den wir jetzt hören. Das ist nämlich der Musikwunsch von Andrea Maria Schenkel. Eigentlich ist es ein französischer Chanson, Les Feuilles Mortes. Ist, glaube ich, 1945 geschrieben worden. Heutzutage aber viel bekannter als englischer ja. Song. Viele haben ihn gemacht. Annie Lennox zuletzt, glaube ich, Eric Clapton. Ich habe eine Fassung rausgesucht von Eva Cassidy. Eva Cassidy ist eine wunderbare Sängerin, finde ich. Die ist ganz früh gestorben, schon mit 30 an Hautkrebs. Und sie hat diesen Song ganz einfach interpretiert, ohne großes Orchester. Das war Autumn Leaves, gewünscht von Andrea Maria Schenkel, Autorin von Megasellern wie Tannöd und Kalteis. Und jetzt hat sie ein neues Buch vorgelegt, Als die Liebe endlich war. Eine Emigrantengeschichte. Frau Schenkel, wieso haben Sie sich Autumn Leaves rausgesucht?
Ich mag das Lied einfach. Also es spielt ja auch im Buch eine Rolle. Und zwar in einer Szene, die ich auch besonders gerne mochte. Also dann, wenn Karl, die Hauptfigur, mit seiner Frau Emmy tanzt.
Wir verraten nicht weiteres über das Buch. Lassen Sie aber trotzdem beim Schreiben bleiben. Ich möchte über Ihre Bücher und Ihre Stoffe sprechen. Sie haben viele Krimis geschrieben, eigentlich jedes Jahr einen fast, oder?
Alle eineinhalb Jahre ungefähr.
Alle anderthalb Jahre, genau. Und die Stoffe finden Sie wo, diese gewalttätigen Dinge?
Die finden wir überall. Meistens in Zeitungen. Ja. Also es ist wirklich interessant. Das ist... Man braucht die Augen bloß aufmachen, also man findet es überall.
Sie nehmen historische Stoffe, also Dinge, Morde, Gewaltakte, Totschlag, die in der Vergangenheit gespielt haben.
Ja.
Sie können ja Heutiges nehmen, warum nicht Heutige?
Ich glaube, ich mag das ganz gern, dass da die Distanz dazwischen ist. Also ich mag diesen Abstand lieber.
Interessiert Sie auch der historische Hintergrund?
Ja, es ist gerade beim Täuscher. Hat mich das total interessiert, einfach diese Zeit, also dieses 1922, diese Zwischenjahre des Krieges, die aufkommende Inflation. Den Leuten ging es zu dem Zeitpunkt noch nicht so schlecht, aber auch nicht richtig gut. Dann diese komplette Veränderung der Gesellschaft, man muss sich das vorstellen. Die meisten waren ja ein König- oder Kaiserreich gewöhnt Und plötzlich landen sie nach dem Krieg in dieser Demokratie, in der Weimarer Republik. Und irgendwie ist ihre ganze Welt komplett aus den Fugen geraten. Denn so etwas wie das gab es ja praktisch, solange sie sich erinnern konnten, nicht. Also eine Republik, etwas vollkommen anderes. Und ich glaube, sie hatten da wirklich, also viele Menschen hatten damals auch wirklich Schwierigkeiten, sich zu verorten, sich wiederzufinden, sich in dieser neuen Zeit, die ja wirklich vollkommen neu war, zurechtzufinden.
Das Interesse an historischen Tatsachen merkt man auch. Sie haben da so am Ende des Buches, ich weiß nicht, ob es eine Kritik ist, aber so eine Art Kommentar schon durch Ihre Figuren geben lassen zu diesen Ausnahmegerichtshöfen, diesen Volksgerichten, ja, die damals ja eigentlich verfassungswidrig noch existierten.
Die waren verfassungswidrig, also eingeführt wurden es 1918 durch die Bayerische Räterepublik, also
die Linke.
Durch die Linken, um hauptsächlich politisch motivierte Taten möglichst schnell abzuurteilen. Es ist aber natürlich immer so, wenn man so ein Instrument schafft, dann wird es natürlich für alle möglichen Dinge eingesetzt. Und man hatte bei den Volksgerichten damals keine Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Also ein Grundrecht ist eigentlich vollkommen außer Kraft gesetzt worden. Also es gab keine Revision.
Das heißt, wenn neue Beweismittel auftauchen in einem Fall, dann war die Möglichkeit gar nicht gegeben.
War überhaupt nicht gegeben.
Wie in Ihrem Fall, den Sie schildern.
Ja.
Frau Schenkel, Sie wirken auf mich sehr ruhig. Eine Frau, bodenständig, würde ich sagen. Ja, manchmal sanft, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Sie rabiat werden können. Trotzdem, Interesse für blutrünstige Ereignisse traue ich jetzt Ihnen erstmal nicht zu. Was interessiert Sie an diesen gewalttätigen Geschichten?
Es ist tatsächlich so, es ist natürlich, ich denke jetzt einmal, die Faszination fürs Böse, das liegt womöglich in der Natur des Menschen und das liegt höchstwahrscheinlich in uns allen. Und es ist immer einfacher, Dinge vielleicht auch mit einem gewissen Abstand zu beobachten, als selbst darin verwickelt zu werden, Gott bewahre. Naja, den natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich bin tatsächlich auch jemand, der überhaupt nicht zu Aggression oder Gewalttätigkeit neigt.
Anders böse? Können Sie anders böse sein, auf andere Art?
Ich kann einmal schimpfen, ja.
Mhm. Auf bayerisch dann?
Auf bayerisch dann. Und auch einmal laut werden zu Hause, wenn irgendwas nicht so klappt, wie ich das haben möchte. Aber ich vergesse dann auch sehr schnell. Ich sehe sehr lange zu, explodiere dann kurz und relativ heftig, knall dann auch einmal eine Tür oder und wenn dann alles verraucht ist, dann habe ich es sofort wieder vergessen.
Lassen Sie uns jetzt über das Kapitel Frauen sprechen. Frau Schenkel, Ihre Opfer in den Büchern sind meistens Frauen, die recht selbstständig leben. Dann werden sie plötzlich erschlagen oder erstochen, werden beraubt, betrogen. Die Fälle spielen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Glauben Sie, dass es auch in dieser Zeit eben gefährlich war, als Frau selbstständig zu leben und nicht so dieser Norm zu entsprechen?
Ich denke, dass Frauen zu allen Zeiten es etwas schwerer hatten, ihr eigenes Leben zu leben, und zwar so, wie sie es gerne leben möchten. Ich glaube, dass zu allen Zeiten Männern diese Möglichkeit eher eingeräumt wurde, also kompromissloser zu leben, und Frauen, die sich das Gleiche herausgenommen haben, immer angeeckt sind. Für die war es immer schwieriger, und ich möchte sogar so weit gehen, dass es selbst in unserer Zeit, wo Emanzipation eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, es nicht immer einfach ist. Also man wird immer noch ganz gerne auf ein bestimmtes Frauenbild reduziert oder zugeschnitten.
Passiert Ihnen das auch? Sie leben ja auch alleine mit den Kindern.
Ja, das passiert natürlich.
Sie stehen ja in einer richtigen Tradition, kann man sagen, denn in Ihrer Familie war es üblich, dass die Frauen alleine auf sich gestellt waren.
Ja, es ist tatsächlich so, in meiner Familie gab es immer alleinerziehende Frauen. Das war meine Großmutter schon, die sich beide Großmütter, also die eine Großmutter wurde 1932 Witwe, mit 8 Kindern im Alter von 38. Ja. War relativ heftig. Die andere Großmutter ließ sich 1947 scheiden, zu einem Zeitpunkt, wo sich wirklich noch niemand scheiden ließ. Also es war für sie, denke ich mir, nicht besonders einfach. Meine Mutter war es das Gleiche. Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 13. Also auch sie alleinerziehend. Also ich bin praktisch von alleinerziehenden Frauen umgeben, ja. Ich führe sozusagen eine Tradition fort.
Das heißt, Sie haben da Vorbilder gehabt, wenn man es jetzt im Positiven sieht?
Ja, ich habe Vorbilder gehabt. Ich habe gesehen, dass es geht. Es ist natürlich nicht immer einfach, aber es geht.
Wie hat Ihre Großmutter das denn gemacht, die mit den 8 Kindern?
Das waren damals noch andere Zeiten und das war sehr, sehr schwierig.
Sie musste ja Geld verdienen irgendwie.
Sie musste Geld verdienen und ich frage mich heute noch, wie sie das geschafft hat. Sie hat zum Teil als Wäscherin gearbeitet.
Und auch die andere Großmutter war ja berufstätig.
Ja, ja, ganz genau. Das ist eigentlich ganz witzig mit ihr. Also man muss sich das vorstellen, sie war eine Beamtentochter, mittlerer Beamter. Ganz brave Beamtentochter, heiratet, lässt sich dann scheiden, hat nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Job. Sie hatte keinen Beruf erlernt, hatte aber 5 Söhne, die sie durchbringen musste. Also was machst? Sie hat dann angefangen als Reinigungskraft in einer Bibliothek in Regensburg und ihre Kollegin, deren Vater war Domhüttenbaumeister. Also ähnliche Situation, auch gut situierte Tochter und nach dem Zweiten Weltkrieg kein Job. Also haben die beiden geputzt. Und es war wirklich recht witzig, weil beide liebten Bücher.
Das heißt, die waren richtig in der Bibliothek.
Die waren richtig in der Bibliothek und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich meine Oma immer besucht habe und meine Großmutter hat immer Bücher nach Hause mitgenommen und solange ich mich an meine Großmutter erinnern kann, also oder wenn ich an sie zurückdenke, dann sehe ich sie immer, sie war eine kleine, zierliche Person und nie mehr gewogen als 49 Kilo, war vielleicht 1,40 Meter groß oder vielleicht 1,45 Meter und sie hat immer gelesen. Den ganzen Tag.
Das war jetzt schon die Großmutter oder beide Großmütter. Wir sind mitten in ihrer Biografie. Andrea Maria Schenkel, Sie wurden 1962 in Regensburg geboren. Sie sind eine richtige Regensburgerin,
ja,
und sind auch hier aufgewachsen.
Ich bin hier aufgewachsen. Meine Familie ist so 200 Jahre schon in Regensburg. Zu beiden Seiten der Donau, also richtige Regensburger würden sagen, ja, Stadt am Hof zählt nicht, aber es ist trotzdem.
Stadt am Hof, was heißt das?
Das Stadt am Hof ist am Norden der Stadt und gehörte tatsächlich bis 1800 nicht zu Regensburg.
In Köln würde man sagen, die Schelsig.
Ja, ist ungefähr das Gleiche.
Falsche Seite.
Falsche Seite ist ungefähr das Gleiche, würden die Regensburger sagen. Aber trotzdem, meine Familie befindet sich in diesem Raum seit 200 Jahren, ja.
Was waren Sie für ein Kind?
Ruhig und brav. Meine Schwester war die Lebhafte und ich war immer die Ruhige. Und aber wie gesagt, das ist immer so ein Problem, denn im Erwachsenenleben spät, und da kommen wir wieder auf das Buch zurück, auf das erste, also ich würde sagen, ab 40 begann ich zu rebellieren. Und dann wirklich natürlich relativ heftig, während meine Schwester, die als Kind sehr rebellisch war, eigentlich dann im Erwachsenenleben immer sehr ruhig war. Vielleicht war ich in meiner Kindheit immer zu ruhig, zu angepasst. Das ist durchaus möglich.
Haben Sie eben nachgeholt?
Habe ich nachgeholt.
Was für ein Verhältnis hatten Sie zu Ihrer Schwester? Sie klein und Sie älter?
Ach, als Kindern war das natürlich schwierig. Also das ist, meine Schwester ist 6 Jahre älter. Ich war immer die kleine Schwester.
Die eher stört?
Natürlich, also so eine Pubertierende mit 14, wenn die dann so eine 8-Jährige hinterherschleppen muss, das ist doch ehrlich ätzend, nervend, furchtbar. Mittlerweile haben wir aber ein sehr gutes Verhältnis.
Was hat sie zu ihrem Erfolg gesagt?
Sie hat sich gefreut.
Und ihre Mutter?
Sie hat sich auch gefreut und hat dann gemeint, hoffentlich kommt aber Wäsche waschen und bügeln und so weiter nicht zu kurz. Also meine Mutter war noch so richtig, traditionelle Hausfrau. Das war ganz, ganz wichtig. Meine Mutter hat in der Früh um 8:30 schon gefragt, was ich zum Mittagessen koche.
So sind Mütter manchmal.
So sind Mütter.
Ihre Eltern sind geschieden und Sie konnten deshalb, glaube ich, nicht studieren, obwohl Sie das gerne wollten.
Ja, meine Mutter wollte eigentlich meinem Vater nicht darum bitten, dass er praktisch länger Unterhalt zahlt, damit ich weiter zur Schule gehen kann.
Das ist ja fatal, dass das dann auf Ihrem Rücken ausgetragen wurde.
Ja, aber ich denke mal, das sind so typische, also es war wirklich damals noch die Zeit, man muss es auch verstehen, meine Mutter ist geboren 1922, ist also noch mit einem ganz anderen Frauenbild geboren worden und aufgezogen worden. Wir dürfen das immer nicht, ich empfinde mich, also als meine Generation, das ist genau diese Generation dazwischen, die zum Teil gegen dieses alte Frauenbild rebelliert hat, aber von den Eltern und Müttern noch in dieses Bild hinein erzogen wurde.
Wobei ihre Mütter, ihre Großmütter und ihre Mutter ja eigentlich auch teilweise schon gar nicht mehr konform waren mit diesem.
Aber
also auch etwas zwiespältig schon.
Aber die haben das nicht so gesehen. Also die haben das trotzdem nicht so gesehen. Also sie haben nicht die positiven Seiten, die das natürlich auch mitbringt, wertgeschätzt, sondern sie haben eher es als negativ zum Teil empfunden. Also sie haben ihre Möglichkeiten beschränkt gesehen und sie wollten das zum Teil für ihre Töchter nicht haben. Also sie hätten sich zum Teil für ihre Töchter ein traditionelleres Bild gewünscht.
Was hätten Sie denn gerne studiert?
Kunst und Literatur.
Stattdessen, was wurde dann aus Ihnen?
Postbeamtin.
Sie haben Postbeamtin
gemacht. Also Fernmeldedienst. Aber ich war auch nicht unglücklich damit, kann man nicht sagen.
Frau Schenkel, Sie haben erwähnt irgendwann mal, Sie sind, glaube ich, Linkshänderin?
Ja.
Und wie war das in der Schule?
Katastrophe. Absolut. Zu meiner Zeit eine absolute Katastrophe. Aber da kommt wiederum meine Mutter ins Spiel, beziehungsweise meine Eltern. Ich war das erste Kind, das an der Schule linkshändig bleiben durfte. Und zwar nur deshalb, weil meine Mutter mit mir zu dem damals einzigen Neurologen in Regensburg ging und ein ärztliches Attest bekam.
Das war natürlich schlau, sonst wären Sie zwanghaft umgeschult oder umgewöhnt worden.
Selbst am Tag, an dem ich eingeschult wurde, kam eine Lehrkraft zu meiner Mutter und meinte, tun Sie das Kind doch am besten zu mir in die Klasse, ich werde ihm das Schreiben mit Recht schon beibringen. Und meine Mutter meinte, das will ich aber nicht. Meine Eltern waren insgesamt sehr, ja, ich würde sagen, modern in vielerlei Hinsicht. Damals, es war ja nicht nur so, dass ich dieses Attest bekam, linkshändig sein zu dürfen. Es war auch so, meine Eltern unterschrieben damals eine Einverständniserklärung, dass ich in eine gemischt konfessionelle Klasse kam.
Das war in Regensburg auch etwas Besonderes.
Das war zu der damaligen Zeit wirklich etwas Besonderes. Also nicht nur, dass es plötzlich nicht mehr reine Mädchen- und Jungenklassen gab, es war auch etwas Besonderes, in eine gemischt konfessionelle Klasse zu kommen.
Und wie waren die evangelischen Kinder?
Gut. Ich würde sagen, diese Zeit hat mich sehr geprägt, ja.
Inwiefern?
Ich wurde anderen Religionen gegenüber sehr, sehr tolerant erzogen.
Regensburg ist ja schon sehr katholisch, kann man sagen.
Regensburg ist zum Teil sehr katholisch, ja.
Auch heute noch.
Auch heute noch, ja.
Aber nochmal kurz zurück zur Linkshänderin. Haben Sie das Gefühl, das hängt Ihnen heute noch nach oder es hat Auswirkungen auf Ihr Schreiben in irgendeiner Weise?
Mittlerweile nicht mehr, obwohl mir kostet es wahnsinnig lang sehr große Überwindung, wenn jemand mich schreiben sah. Und das ist auch bei Lesungen, wenn ich hinterher signieren muss und oder darf. Ich mag es ja eigentlich gern, aber es ist immer noch ein bisschen unbequem oder irritierend, wenn jemand zusieht, wenn ich schreibe.
Haben Sie sich dann angewöhnt von der Erfahrung, von dieser leichten Irritation, steht einer neben mir und guckt, ob ich auch schön schreiben kann, obwohl ich Linkshänderin bin, dass Sie da besonders gut sein wollten?
Ich bin mir immer schlecht vorgekommen, ungenügend. Ich habe immer geglaubt, ich kann es nicht. Also bei mir war es praktisch eher das andere, nicht dieses besonders gut sein, sondern ich habe von vornherein, habe ich durch meine Schulzeit hindurch immer geglaubt, ich kann es nicht.
Andrea Maria Schenkel, Sie können sehr gut Geschichten erzählen und das ist auch wieder, glaube ich, teilweise Ihrer Familie geschuldet, weil es gab in ihrer Familie immer irgendjemand, der toll Geschichten erzählt. Was haben die für Geschichten erzählt?
Also allen voran ist es natürlich so, dass meine Großmutter liebte Geschichten und sie liebte natürlich auch diese Krimi-Geschichten.
Die mit der Bibliothek oder die andere?
Die in der Bibliothek arbeitete. Ja, sie liebte das. Also sie liebte das wirklich. Und ich kann mich erinnern, als Kinder sind wir in so einem Ausflugslokal, das in so einer Kleingartenanlage gelegen ist. Das war von unserer Wohnung aus prima zu erreichen, als kleiner Nachmittagsausflug mit dem Rad oder mit dem Roller. Und dann gab es da Eis und Kleinigkeiten zum Essen. Und jedes Mal, wenn wir an dem alten Königswiesergut vorbeigegangen sind, erzählte meine Oma, und in dieser Scheune hat sich der Knecht erhängt. Oder wenn wir über dem Drei-Bäumerl-Berg, das ist so ein kleiner Hügel in Regensburg, mittlerweile total bebaut, wenn wir da vorbei sind, ja, und da ist dieses und jenes passiert. Also sie wusste immer irgendetwas.
Horrorgeschichten.
Sie wusste immer Horrorgeschichten, sie wusste Geschichten von der Trut, sie wusste Geschichten von Leuten, die nachts aufwachen und der Tod stand dann mit der Uhr vor demjenigen, oder Geschichten darüber, dass zu irgendwelchen Zeiten plötzlich Dinge von den Wänden gefallen sind und sich irgendein Unglück dadurch ankündigte, und sie konnte das immer wunderbar erzählen. Wunderbar.
Wer ist die Trut?
Die Trut, die sitzt auf einem, das ist so eine alte Sagengestalt im Bayerischen, und die Trut, die sitzt auf einem, und das ist praktisch der Albdruck. Wenn sie nicht schlafen können, wenn sie nachts keine Luft bekommen, wenn es ihnen einfach nicht gut geht, dann druckt sie die Trut und
quält einen.
Quält einen.
Und Ihr Großvater war, glaube ich, auch so ein Schreiber?
Den habe ich leider nicht mehr kennengelernt, aber von meiner Mutter, der Vater, der ja 1932 verstorben ist, der hat immer Gedichte geschrieben. Die habe ich aber leider nicht, sondern die hatte mein ältester Onkel. Mhm. Und wo sie jetzt sind, weiß ich nicht.
Also so ein bisschen schon in der Familie angelegt, die Lust und das Talent zu schreiben.
Ich denke mal, sowas muss irgendwie verankert sein. Also meine Mutter hat zum Beispiel ihr ganzes Leben hindurch Tagebücher geschrieben.
Womit wir am Ende wieder beim Erzählen wären. Andrea Maria Schenkel, Ihre Bücher schreiben Sie, wenn es angebracht ist, immer mit so dialektgefärbten Durchsetzungen. Also Sie schreiben natürlich nicht im Dialekt, das wäre ja deutschlandweit nicht so gut zu verkaufen, aber es gibt immer mal wieder so Ausdrücke, wenn Ihre Figuren sehr echauffiert sind, wenn sie fluchen, wenn sie irgendwas besonders berührt, dann kommen immer mal wieder so bayerische Ausdrücke. Erstens mal, was ist das für ein Bayerisch? Und zweitens, ist es so, wie Sie auch sprechen würden oder empfinden, oder wie machen Sie das?
Es ist tatsächlich so, ich versuche die Ausdrücke so zu gestalten, wie man es im tagtäglichen Leben höchstwahrscheinlich machen würde.
Hier in Regensburg.
Hier in Regensburg. Und ich denke, das ist überhaupt so eine Sache. Also in Deutschland kommen wir aus unterschiedlichsten Regionen. Wir haben die unterschiedlichst eingefärbten Dialekte. Und im Alltäglichen, glaube ich, benutzen wir sie auch. Um einen Dialog möglichst authentisch klingen zu lassen, denke ich mir, ist es einfach sinnvoller, Dialekt zu verwenden, also sparsam zu verwenden. Im Bayerischen muss man dann immer sehr, sehr vorsichtig sein, denn es kommt dann so ein komisches Bayerisch raus, das eigentlich keiner so richtig spricht, das so ein bisschen an Münchner Oberbayerisch lehnt ist und das so ein bisschen gekünstelt ist und das dann nach Bauerntheater klingt. Also das muss man ganz aufpassen. Es gibt wenige Schriftsteller, die Dialekt wirklich sehr gut schreiben konnten. Dazu gehört Lena Christ.
Dialekt, haben Sie besondere Ausdrücke, die Sie gerne haben?
Ich konnte es jetzt schlecht sagen. Meine Kinder behaupten immer, ich habe so komische Sprüche auf Lager, und die lachen sich dann immer kugelig. Mir fällt das überhaupt nicht mehr auf.
Als wir hier ankamen in das Studio des Bayerischen Rundfunks, da war ein Technikkollege und Sie haben sich sehr nett begrüßt und haben gleich festgestellt, ja, Sie waren mal Schulkameraden.
Ja, ja.
Da haben Sie sehr bayerisch gesprochen oder regensburgerisch.
Ja, das ist natürlich ganz klar. Wenn man dann mit einem Regensburger zusammenkommt, dann spricht man natürlich den Dialekt viel, viel stärker.
Ich habe ein schönes Wort mir gemerkt aus einem Ihrer Bücher, Gscheithaferl. Was heißt das?
Ja, Gscheithaferl ist sozusagen, und jetzt antworte wiederum mit einem Dialektausdruck, das ist jemand, der sehr schnappig ist oder sehr neumalklug.
Ah, neumalklug, ein Besserwisser.
Ja, ein Besserwisser, ja, ganz genau.
Und in dem einen Roman, Finsterau ist das, da ist ein furchtbar harter Schluss, da wird ein Kind umgebracht und dann wird der Täter gefragt später, warum haben Sie denn das Kind auch noch umgebracht? Und dann kommt so eine Redensart.
Ja, wenn die Katze stirbt, dann erschlägt man die Brut.
Was ist das? Woher kommt so ein Satz dann?
Woher der kommt, das ist genau das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Das sind diese Sprüche, die ich anscheinend loslasse. Also nicht so rabiat wie jetzt der, der ist natürlich extrem. Aber es sind ganz bestimmte Redewendungen, die sind einfach da. Ich kann nicht sagen, woher die kommen, aber die sind einfach da. Meine Kinder finden es manchmal seltsam, also jetzt nicht den. Es gibt ja harmlose, viele harmlose, die ich im Alltag verwende. Und meine Kinder finden es lustig und sagen, das ist typisch Mama. Und ich sage immer, ich glaube, ich habe die alle von meiner Oma.
Auffällig ist, dass Sie in Ihren Büchern diese Mordtaten sehr nüchtern beschreiben. Also Sie stützen sich ja auf alte Gerichtsprotokolle, auf alte Zeitungsartikel. Aber Sie könnten das ja ausschmücken und die Spannung verstärken.
Ich finde, das braucht es nicht. Also ich finde im Gegenteil, dieses Ausschmücken, das verniedlicht das Ganze irgendwie und das will ich eigentlich nicht. Also die Taten sind ja zum Teil wirklich schrecklich und so etwas dann auszuschmücken, nein, das kann ich nicht. Es ist auch so, in dem Moment, in dem ich das schreibe, ist es für mich auch wahnsinnig anstrengend. Also man schreibt ja diese Sachen nicht zu Beginn, sondern man arbeitet sich langsam, also ich arbeite mich langsam vor, bis ich dann endlich an dem Tag weiß, heute beschreibe ich das. Und es gibt in Kalteis diese eine Szene, die ist, ja, die ist mir in Erinnerung und die ist, wenn Josef Kalteis dieses eine Mädchen umbringt und der Leser ist dann im Kopf des Täters. Was für Leser ist mir erst später aufgefallen, vor allen Dingen für männliche Leser sehr, 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 sehr schwierig zum Lesen war. Ist mir immer wieder nach Lesungen bestätigt worden. Also sie sagen, mir war das in dem Moment gar nicht so bewusst, aber weil man dann tatsächlich mitten im Bösen sozusagen sitzt. Und da gibt es dann diese Stelle, wo er dann nach der Tat ins Wasser geht. Er steigt ins Wasser und er beschreibt, wie ihn die Kühle des Wassers umfängt und wie er dann langsam ruhiger wird und er loslassen kann und dann praktisch eins wird mit dem Wasser. Und mir ging es genauso. Diese Beschreibung dann, alleine das zu beschreiben, reinzugehen und dann kann man loslassen. Das geht mir beim Schreiben dann genauso. Also ich habe in dem Augenblick das tatsächlich auch so gefühlt.
Das heißt, Sie gehen richtig in die Psyche eines Täters rein.
Ich gehe richtig in die Psyche. Man muss das auch machen. Man ist auch mit den Figuren unheimlich verbunden. Also mir ging es zum Beispiel bei dem neuen Buch, ging es mir so. Ich habe den ersten Teil einmal durchgeschrieben und ich war dann fertig und ich wusste, ich muss jetzt raus. Und ich habe dann alles liegen lassen. Die Geschichte war einmal zu Ende erzählt. Und ich bin dann rausgegangen und ich bin dann in Larchmont einfach, das war ein schöner sonniger Tag. Ich wollte bloß noch runter zum Meer. Ich wollte bloß noch zum Meer und ich bin dann die Straße runter, also vom Haus weg sind es 15 Minuten. Und ich bin dann durch den Ort zum Meer runtergegangen und plötzlich habe ich zum Weinen angefangen. Also mir sind die Tränen runtergelaufen in Strömen. Also man hat richtig gemerkt, diese ganzen Emotionen, die da aufgestaut waren. Und es war für mich so schwierig, weil ich wusste, ich muss jetzt Abschied nehmen von den Figuren. Mhm. Also von den Netten und weniger Netten, von allen einfach. Und das war so endgültig, so schon fast, als ob jemand stirbt, dem man nahe steht oder als ob man jemanden verlassen muss. Es ist vielleicht besser, nicht sterben, weil sie leben ja weiter, aber es ist, man verlässt jemanden, der einem lieb geworden ist und dem man sehr nahe gestanden hat.
Andrea Maria Schenkel, Zurück zu Ihrer Karriere. Tannöd, der Riesenerfolg. Ist es nicht furchtbar, wenn der größte Erfolg uneinholbar am Anfang Ihrer Karriere steht?
Ja, ich denke mal, das ist aber das Schicksal, das höchstwahrscheinlich viele Autoren natürlich haben.
Das ist ein Wahnsinnsdruck.
Es ist ein Druck und es ist dieses eine Buch, mit dem man dann immer, es ist ja tatsächlich meistens ein Buch, mit dem man für immer und ewig verbunden bleibt.
Also die Öffentlichkeit verbindet ihren Namen mit diesem
ganz
Buch.
Ganz genau. Die Öffentlichkeit verbindet Autoren meistens mit einem Buch. Egal, nach wem man sich umschaut, es ist immer irgendein Buch.
Patrick Süskind, das Parfüm.
Ja, ganz genau. Mhm. Thomas Mann, die Buddenbrooks höchstwahrscheinlich. Man bleibt mit diesem Buch immer und ewig verbunden. Und wenn es natürlich das gleich am Anfang war, dann ist es natürlich ein Druck. Es ist ganz klar.
Aber haben Sie den gelöst, diesen Druck, oder überwunden?
Zum Teil, muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich nicht mehr dran. Es hat Zeiten gegeben, da konnte ich es überhaupt nicht mehr sehen. Da hat es mich total genervt. Mittlerweile habe ich mich mit dem Buch ein bisschen ausgesöhnt. Vor allen Dingen, weil ich auch die Schwachstellen drin sehe und mir dann denke, naja, also heute würde ich das zum Teil anders machen. Aber es ist so, man muss, einmal geschrieben, bleibt es so, wie es ist. Es ist so. Es ist einfach. Aber es ist natürlich auch viel von mir drin und es ist viel so, wie ich es damals einfach empfunden habe. Und ich vertrage mich wieder mit Tannöd.
Kennen Sie Krisen beim Schreiben?
Natürlich. Wer kennt die nicht? Es ist furchtbar. Es ist am Anfang furchtbar. Wenn Sie da sitzen und Sie haben die Geschichte im Kopf und Sie müssen es auf Papier bringen und Sie ringen um jedes Wort, um jeden Satz, um jede Seite und Sie glauben, Sie schaffen das nie und die Zeit läuft davon und der Stapel, den man sich dann ausdruckt, als ob man sich nur quälen müsste, aber man muss ja sehen, wie dick der Papierstapel ist, den man sich dann ausdruckt und es wird nicht größer und man denkt, man arbeitet und es geht nicht voran und man schafft es nie und das ist der Riesenberg und komisch, ab einem gewissen Zeitpunkt plötzlich läuft's.
Ihre Bücher werden dicker, habe ich festgestellt. Am Anfang waren sie noch relativ klein und dünn und das Neue ist jetzt schon weit über 300 Seiten.
Ja, ich bin ganz stolz. 382 Seiten. 382 Seiten. Ja, es ist tatsächlich, aber ich denke, das ist auch ganz klar, diese Geschichte brauchte mehr Platz zum Erzählen. Es ist ja wesentlich längere Zeitspanne und mehr Figuren und es, im Endeffekt erzähle ich ja eigentlich Karls ganzes Leben. Und das passt nicht bloß auf 100 Seiten.
Berühmt geworden sind Sie mit Krimis. Verlassen Sie jetzt das Genre?
Ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Einordnen in Genre, weil ich glaube, ich bin nicht typisch Krimi. Also mir sind da bei den Lesungen immer wieder unheimlich viele Leute begegnet, die sagen, ja, ich lese eigentlich keinen Krimi, aber Ihre Krimis lese ich. Ich weiß auch nicht, ob ich so typisch Krimi bin, weil ich ja nicht so whodunit bin und es ist ja auch keine Serie und von daher glaube ich, also dass ich mich nicht einmal so weit von dem entfernt habe. Ich glaube, es passt ganz gut zusammen, so wie es ist. Es ist kein Bruch, es ist eigentlich nur eine konsequente Fortführung.
Frau Schenkel, Sie können wahrscheinlich inzwischen ganz gut leben von Ihren Büchern. Was wäre, wenn der Erfolg ausbliebe? Gibt es einen Plan B? Sie müssen sich ja irgendwie ernähren.
Ja, das ist eine gute Angelegenheit. Ja, dann habe ich ein Problem höchstwahrscheinlich. Das Gute mit dem Schreiben ist ja tatsächlich das, dass man, solange ich einen Stift halten kann, werde ich schreiben.
Sie glauben auch weiterhin an den Erfolg?
Ich denke mal, es bleibt einem nichts anderes übrig.
Ja, weil zurück zur Post wäre wahrscheinlich schwierig.
Wäre wahrscheinlich schwierig. Und
putzen wie die Oma in der Bibliothek auch nicht unbedingt?
Nicht unbedingt.
Gäbe es eine andere Alternative?
Nein, gäbe es höchstwahrscheinlich dann nicht. Also muss ich schreiben.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.